SRF 3.
Schlechte Noten für die Schweizer Entwicklungshilfe. Der Bund muss seine Arbeit im Mittleren Osten überdenken. Happige Ausfälle für Fußballvereine und Ligen. Die FIFA soll bezahlen für den Wintertermin an der Katar-WM. Fliegende Fetzen vor der Megafusion. Die Hochzeit der Zementkonzerne Holcim und Lafarge ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Schlechteres Wetter im Anzug. Trotz einiger Wolken ist es heute noch sonnig bei etwa 16 Grad, morgen dann grau und nass. Im Info3-Studio Isabel Meissen. Die Schweiz investiert Millionen in die Entwicklungshilfe im Mittleren Osten. Gerade hat der Bundesrat die Syriengelder für dieses Jahr aufgestockt auf 50 Millionen Franken. Aber just jetzt zeigt ein Bericht, die zuständige Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA hat sich in der Region total verzettelt mit ihren Hilfsprojekten. Das Personal ist am Anschlag, die Koordination ungenügend. Und Radio SRF weiss, eine neue Strategie soll helfen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Rund 125 Millionen Franken für humanitäre Hilfe sind in den letzten 5 Jahren aus der Schweiz in den Mittleren Osten gegangen, nach Syrien, in den Irak, nach Jordanien und in den Libanon. Ob ihre Strategie für die Region in dieser Zeit die richtige gewesen ist, hat die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA in einer Evaluation überprüfen lassen. Das englischsprachige Dokument, das die DEZA vor wenigen Tagen kommentarlos ins Internet gestellt hat, lobt zwar die Arbeit des DEZA-Personals in der Krisenregion, kommt aber zum Schluss.
Switzerland has still a long way to go.
Die Schweiz habe noch einen langen Weg vor sich, bis man von einem wirklichen Verständnis der Situation im Mittleren Osten sprechen könne. So habe unser Land seine Rolle in der Fülle von internationalen Akteuren noch nicht gefunden. Es mangle an Koordination zwischen den verschiedenen Bundesstellen. Zu viele Kleinstprojekte im Umfang von weniger als 200'000 Franken seien in der Region umgesetzt worden, kritisiert das Papier.
This results in a scattered, unmanageable and unmonitorable portfolio.
Dies führe zu einem verzettelten Angebot von Hilfsprojekten, das kaum mehr bewältigt oder überwacht werden könne. Die Evaluation empfiehlt, sich auf weniger, dafür größere Projekte zu konzentrieren. Thomas Oertle, Leiter der Abteilung Mittlerer Osten und Nordafrika bei der humanitären Hilfe in der DEZA, akzeptiert die Kritik.
Absolut. Und die DEZA hat auch Maßnahmen getroffen, um das Programm im Mittleren Osten stärker zu fokussieren. Es werden längerfristige und größere Projekte aufgegleist.
Annehmen will sich Abteilungsleiter Oertle auch der Situation des DEZA-Personals vor Ort, die laut Evaluation alarmierend ist. Von hoher Fluktuation ist die Rede. Die lokalen Büros würden einem Motor gleichen, der zu heiß gelaufen sei. Die Prüfexperten haben Personal angetroffen, das zweifle, ob es die Erwartungen erfüllen könne und deshalb das Vertrauen verloren habe.
Staff doubting it can live up to expectations and in loss of confidence and hence efficiency.
Thomas Oertle von der DEZA bestätigt diese Eindrücke.
Der Kontext ist sehr belastend für alle Mitarbeitenden vor Ort und dies insbesondere für lokale Mitarbeitende, die zum Teil Freunde oder Verwandte haben, die direkt vom Konflikt betroffen sind.
Die DEZA werde versuchen, den Druck auf das Personal zu verringern, verspricht der DEZA-Abteilungsleiter. Zum einen, indem die Aufgabenteilung zwischen Feld und Zentrale verbessert werde und andererseits, indem man bei der Rekrutierung von neuem Personal darauf achte, dass dieses mit der schwierigen Situation umgehen könne.
Wegen der Winter-WM 2022 in Katar gehen den Fußballligen etliche Millionen durch die Lappen.
Wenn alle federn lassen müssen, also die Nationalverbände, die Ligen, dann kann es nicht sein, dass die FIFA noch mehr Erlöse generiert, sondern dann muss man eben überlegen, was kann man tun.
Oder etwas unverblümter gesagt, die FIFA soll bluten für ihr katarisches Wintermärchen. Zuerst jetzt aber in die Nachrichtenredaktion zu Damian Rast.
Die tunesische Regierung hat Einzelheiten bekannt gegeben über die beiden mutmaßlichen Attentäter von Tunis. So seien diese in Moscheen in Tunesien angeworben worden, teilte die Regierung mit. Danach seien sie heimlich aus Tunesien ausgereist und dann in einem Dschihadistenlager in Libyen ausgebildet worden. Beim Anschlag auf das tunesische Nationalmuseum wurden 23 Menschen getötet, darunter auch die beiden Attentäter. Hunderte Bergsteiger, die letztes Jahr ihre Expedition auf den Mount Everest abbrechen mussten, erhalten eine zweite Chance. Die nepalesische Regierung hat die Genehmigungen der Bergsteiger für den Aufstieg bis ins Jahr 2019 verlängert. Eine Genehmigung kostet für Bergsteiger $10'000. Im letzten Jahr mussten über 300 Bergsteiger umkehren, nachdem bei einer Eislawine am höchsten Berg der Welt 16 Sherpas gestorben waren. Im Bundeshaus ist die Frühjahrssession von National- und Ständerat zu Ende gegangen, mit den Schlussabstimmungen zu 19 Vorlagen. Verabschiedet wurde auch der Beschluss zur Durchsetzungsinitiative der SVP. Beide Räte empfehlen dem Stimmvolk mit klarer Mehrheit, die Initiative abzulehnen. Der Konzernchef der Credit Suisse, Brady Dugan, hat letztes Jahr praktisch gleich viel verdient wie im Jahr davor. Sein Lohn und seine Boni beliefen sich auf 9,7 Millionen Franken, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, den die Bank heute veröffentlicht hat. Im Mai 2014 musste die Credit Suisse in den USA eine Buße von 2,8 Milliarden Dollar zahlen, wegen Beihilfe zu Steuerhinterziehung. Daraufhin erklärte sich das Management der Bank bereit, auf einen Teil seiner Entschädigungen zu verzichten. Die partielle Sonnenfinsternis am Himmel über der Schweiz und ganz Westeuropa hat kurz nach 10:30 ihren Höhepunkt erreicht. Die Sonne schrumpfte langsam zu einer Sichel, weil sich der Mond von der Erde aus gesehen vor die Sonne schob. Weil der Himmel fast in der ganzen Schweiz blau war, konnte das Spektakel besonders gut beobachtet werden. Nach dem Zugunfall im Kanton Schwyz sind die Bauarbeiten am beschädigten Bahntrasse sowie an der Fahrleitung abgeschlossen. Die Fernverkehrszüge fahren auf der Zufahrtsstrecke zur Gotthardlinie von Luzern her wieder nach Fahrplan, wie die SBB mitteilte. Vor zwei Tagen waren zwischen Immensee und Arth-Goldau zwei Bauzüge kollidiert. Eine Person kam dabei ums Leben. Zum Skisport. Am Weltcup-Finale im französischen Méribel hat die Schweiz den Teamwettkampf gewonnen. Das Quartett mit Charlotte Schabl, Wendy Holdener, Justin Murisier und Reto Schmidiger setzte sich im Finale gegen Schweden durch. Platz 3 ging an Österreich. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.352 Punkten, plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.0545 gehandelt, der Dollar zu 98,63 Rappen. Das Wetter. Heute scheint im Norden trotz Quellwolken häufig die Sonne. Im Westen und Süden hat es Wolken. Morgen ist es beidseits der Alpen mehrheitlich bewölkt und zeitweise nass. Die Höchsttemperatur liegt bei 16 Grad, morgen bei 11 Grad.
Mittag.
Raclette statt Grillwürste und Glühwein statt Bier. Die Fußball-WM 2022 in Katar findet also definitiv im Winter statt. Für die Fans hierzulande ziemlich gewöhnungsbedürftig. Richtig sauer sind vermutlich die mächtigen Vereine und Fußballligen, die wegen ausfallender Spiele viel Geld verlieren und auf Entschädigungszahlungen pochen. Das Abenteuer Katar wird die FIFA teuer zu stehen kommen. Sportredaktor Uli Reist.
«Es könne nicht sein, dass andere die Zeche für die Winter-WM bezahlen müssten», sagt Karl-Heinz Rummenigge, Präsident der Europäischen Vereinigung der Profiligen.
«Den europäischen Clubs und Ligen kann nicht zugemutet werden, allein den Preis für die Verlegung der FIFA-WM in den Winter zu bezahlen. Wir erwarten ebenso die seriöse Bereitschaft, den Schaden für die Clubs fair zu kompensieren.»
Bereits jetzt entschädigt die FIFA jene Vereine, die Spiele für die WM abstellen. 2014 belief sich dieser Betrag für die europäischen Vereine insgesamt auf 50 Millionen Euro. Morgen tagt die Vereinigung der Profiligen in Barcelona und will die neue Forderung festlegen. Spekuliert wird, dass es sich um einen dreistelligen Millionenbetrag handeln wird. Rein theoretisch könnten sich Vereine weigern, Spieler für die WM abzustellen. Ein WM-Ausfall ist aber nicht im Interesse der Clubs, denn keine andere Veranstaltung bietet eine größere Bühne für Fußballspieler und steigert deren Marktwert mehr, was dann bei Transfers wiederum den Clubs zugutekommt. Einen kleinen Schritt ist die FIFA bei der WM in Katar den Fußballligen bereits entgegengekommen. Die WM 2022 soll kürzer sein als alle anderen, 28 statt 32 Tage. Damit kann die FIFA etwas Geld sparen. Denn je kürzer eine WM ist, umso tiefer ist die Entschädigung an die nationalen Ligen für den Unterbruch der Meisterschaften. Die Schweizer Fußballmeisterschaft wird im Sommer 2022 früher beginnen und früher Winterpause machen. Das sei weiter kein großes Problem, sagt Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League. Problematisch seien die internationalen Spieltage mit Champions League, Europa League und Länderspielen.
Es ist einfach so, wenn natürlich alle Daten aufrechterhalten werden, die internationalen, der UEFA und der FIFA, wie es heute der Fall ist, dann wird es für eine nationale Liga ganz, ganz schwierig werden, all diese Spiele durchzuführen.
Hier müssten die FIFA und die UEFA den Ligen noch entgegenkommen. 7 Jahre dauert es noch bis zur WM in Katar. Und eigentlich ist bis jetzt erst der Termin klar.
Info 3 Mittag.
Auf Messers Schneide stand die Megafusion zwischen den Zementkonzernen Holcim und Lafarge. Jetzt haben sich Braut und Bräutigam also doch noch zusammengerauft. Die Fusionsbedingungen werden zugunsten der Schweizer Holcim nachgebessert. Dennoch bleiben einige Fragen unbeantwortet, sagt Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Am Schluss war es offenbar das Zwischenmenschliche, das die Ehe zwischen Lafarge und Holcim fast zum Platzen brachte. Der Franzose Bruno Laffont, heutiger Lafarge-Chef, gilt als ausgesprochener Machtmensch, der nicht nur mit einer großen Portion Selbstvertrauen, sondern auch mit einer Prise Arroganz ausgestattet sei, sagen Beobachter. Und damit wurde Laffont, der nach der Fusion die Konzernspitze übernehmen sollte, immer mehr zur Belastung für die Verhandlungen. Zudem ist das Unternehmen Lafarge wirtschaftlich viel schlechter aufgestellt als Holcim. Der Umsatz von Lafarge ist kleiner, der Gewinn ebenfalls und der Aktienkurs der Franzosen hat sich deutlich schlechter entwickelt als derjenige der Schweizer. Das alles hat dazu geführt, dass sich Holcim jetzt in Sachen Aktientausch durchgesetzt hat. Es gilt nicht mehr ein Verhältnis von 1:1, sondern neu bekommen die Lafarge-Eigentümer nur noch 0,9 Holcim-Aktien. Damit wurde, um im Bild der Hochzeit zu bleiben, sozusagen die Mitgift für die Holcim-Aktionäre nach oben angepasst. Wäre der Preis nicht angepasst worden, so hätten wohl vor allem die Großaktionäre der Holcim, allen voran Thomas Schmidheini, der Enkel des Firmengründers, nicht mitgemacht. Doch auch wenn finanziell jetzt Klarheit herrscht, so ist personell noch nicht alles geklärt. Zwar soll jetzt Bruno Laffont nicht mehr die operative Führung als Konzernchef übernehmen, sondern sich neu zusammen mit Wolfgang Reitzle von Holcim das Präsidium des neuen Zementriesen teilen. Doch ob das gut geht, das ist völlig offen. Denn nicht nur Laffont, sondern auch Reitzle gelten als Managementtypen, die nicht gerne Macht teilen. Der neue Posten als Co-Verwaltungsratspräsident soll dem Franzosen Laffont wohl vor allem helfen, sein Gesicht zu wahren. Gut möglich also, dass Laffont sich irgendwann zurückzieht und der Holcim-Vertreter Reitzle alleine übernimmt. Doch vorerst müssen die beiden jetzt erst einmal beweisen, dass sie zusammenarbeiten können und wollen. Und Anfang Mai müssen auch noch die Aktionäre der Fusion oder sagen wir besser der Hochzeit den Segen erteilen. Die Hochzeitsplaner müssen jetzt dafür sorgen, dass bis dahin die heute wieder gute Stimmung erhalten bleibt und dass nicht Braut oder Bräutigam doch noch die Lust verlieren.
Gut informiert in aller Kürze, das gibt es hier wieder um 17 Uhr. Am Info 3 drücken heute Andi Lüscher und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.